geehrten Damen und Herren, liebe Freunde des Auditoriums, ich darf Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Abend begrüßen, zum ersten Mal in meiner Eigenschaft jetzt als Prior von Bochum-Stiepel. Ich bin vergangenen Donnerstag angekommen, ich bin dabei, mein Zimmer einzurichten, langsam Fuß zu fassen und es wird so langsam von Tag zu Tag, gewöhne ich mich hier an Bochum und an Bochum-Stiepel. Ich darf Ihnen ganz herzliche Grüße ausrichten von Abt Maximilian. Abt Maximilian, er kommt auch nächste Woche zur Monatswallfahrt und dann am 17. Juli ist Priesterweihe von Pater Placidus Beilicke, 15 Uhr Nachmittag, Sonntag, da wird er auch da sein. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, er hat eine ganz hohe Auszeichnung bekommen, vielleicht ist es auch verkündet worden. Er hat den sogenannten Ratzinger-Preis erhalten und tatsächlich aus der Hand des Heiligen Vaters vergangenen Donnerstag mit noch zwei anderen Wissenschaftlern hat er diesen hohen Preis, diesen vielleicht höchsten theologischen Preis derzeit erhalten. Und er war dort mit Pater Karl, dem Rektor der Hochschule in Rom, und mit Altabt Gregor und noch anderen. Und er durfte dort auch die Dankansprache, oder musste sie sogar halten, zuerst in Latein, dann auf Englisch, hat er weitergemacht. Und bei dieser Gelegenheit waren 35 Kardinäle anwesend, 30 Bischöfe und sonstige andere hohe geistliche Würdenträger. Das ist eine sehr hohe Auszeichnung, nicht nur für ihn, sondern auch für das ganze Stift Heiligenkreuz und die Hochschule päpstlichen Rechtes in Heiligenkreuz. Und heute Abend haben wir einen Referenten, einen Professor dieser Hochschule des Heiligenkreuz bei uns zu Gast, Universitätsprofessor Dr. Michael Ernst. Und wir freuen uns ganz besonders, dass er heute Abend über dieses interessante Thema, wie entstand die Bibel, sprechen wird. Ich sage etwas kurz zu Ihrer Biografie. Er ist nicht zum ersten Mal hier. Ernst studierte Theologie in Salzburg und promovierte dort auch 1975. 1987 wurde er Universitätsdozent für neutestamentliche Bibelwissenschaft an der Universität in Salzburg. 1998 wurde er Leiter der Abteilung für neutestamentliche Einleitung und Zeitgeschichte am Institut für Neues Testament der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg. Und seit 2002 ist er bei uns in Heiligenkreuz zusätzlich Professor für Theologie des Neuen Testamentes an unserer Hochschule päpstlichen Rechtes. Auch ich war sein Student und erinnere mich noch mit Freuden an diese besonderen Vorlesungen. Seine Forschungsschwerpunkte jetzt die vergangenen Jahre waren sozialgeschichtliche Bibelauslegung, die Sprache, die Literatur und Alltagstexte aus der Zeit des Neuen Testamentes. Und ein Forschungsprojekt hatte den Titel Sprachlicher Schlüssel zum griechischen Alten Testament. Es gibt zahlreiche Publikationen von ihm. Zwei möchte ich erwähnen. Eines trägt den Titel Die Wüste spricht, Papyri beleuchten Literatur und Alltagsleben der Antike. Das andere heißt Biblische Grundlagen der Eucharistie. Es ist so, dass besonders viele Studenten bei Professor Ernst ihre Diplom-, ihre Magisterarbeiten schreiben und auch Dissertationen. Unser Pater Schabel hat seine Magisterarbeit bei Professor Ernst geschrieben und jetzt kürzlich unser Pater Lukas, eine Arbeit mit fast 1000 Seiten, und sie ist vor 2 Wochen abgeschlossen worden und er hat mit Summa Cum Laude, mit höchstem Lob bestanden. Viele kennen Professor Ernst auch von Beiträgen bei Radio Maria, einem österreichischen katholischen Sender. Und ich freue mich immer, wenn ich dann abends seine Stimme, seine freundliche Stimme dort im Radio höre. Wir sind jetzt sehr gespannt auf Ihren Vortrag, Herr Professor Ernst. Wie entstand die Bibel? Herzlich willkommen.
Meine Damen und Herren, Danke, Pater Breer, für diese freundliche Einleitung zu dem Ganzen. Wie entstand die Bibel? Ich habe das erst vor kurzem gemerkt, dass ich den Titel völlig falsch verstanden hatte. Ich erzähle euch, wie entstand das Neue Testament. Die Bibel wäre ja etwas mehr als nur das Neue Testament, aber als Neutestamentler kenne ich mich da etwas aus. Und wie das Alte Testament entstanden ist, das ist in Wirklichkeit eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Da müssten Sie extra am gescheitsten einen Alttestamentler einladen und dann erfahren Sie ganz aufregend neue Dinge. Zum Teil hängt es zusammen, ich werde dann jeweils darauf hinweisen, auf diese Verschränkungen, die gemeinsame Zeit, wann das entstanden ist. Der Vortrag hat einen Untertitel, von der mündlichen Überlieferung zur Schriftlichkeit. Das heißt, ich werde versuchen, kurz etwas über diese Phase zu erzählen, wo diese ganzen Worte Jesu, Taten Jesu mündlich weitererzählt wurden, um dann mir etwas mehr Zeit zu nehmen, und das ist vielleicht das, was Sie auch interessieren wird, etwas mehr Zeit zu nehmen für das, was man in der Wissenschaft bei uns Kanongeschichte nennt. Wie kam es dazu, dass diese 27 Schriften, die unser Neues Testament ausmachen, und gerade diese und nur diese Heilige Schrift geworden sind? Das ist auch nicht vom Himmel gefallen und nicht von einem Papst entschieden worden, den es damals noch nicht gab, und auch nicht von Konzilien entschieden worden, die es damals gab, sondern das ist eine ganz spannende Sache. Über einige Jahrhunderte hinweg, meiner Meinung nach, eher ein nicht sehr bekanntes Faktum aus dem Bereich der frühen Kirchengeschichte. Vielleicht schaffe ich es, dass Sie dabei sich interessieren, nicht einschlafen, nicht zu viel an Italien denken oder an das versäumte Fußballspiel heute Abend oder so Dinge halt. Das heißt, die Anforderung, etwas Lebendiges zu erzählen, ist relativ groß, ich weiß das. Es sitzen hier aufregend viele Leute, für mich ziemlich viele für so eine Veranstaltung. Ihr seid eine lebendige Gemeinde hier irgendwie. Gut. Worte Jesu, Taten Jesu wurden weiter erzählt. Ich fange mal mit einem Text an, den Sie alle kennen, der aus dem Neuen Testament stammt, wo uns das relativ live erzählt wird. Lukas erzählt am Anfang seines Evangeliums sein Vorhaben. Man nennt das ein Vorwort. Lukas Evangelium, Apostelgeschichte und die Offenbarung des Johannes sind die einzigen Bücher im Neuen Testament, die ein Vorwort haben. Das Vorwort des Lukas Evangeliums, das kennen Sie normalerweise, wenn Sie Ihre Bibel kennen, vermutlich in der Tradition der Einheitsübersetzung. Die ist wie so vieles ganz schlecht und ganz falsch. Sie ist wirklich leider ganz falsch. Im Regelfall ist es eine der schlechtesten deutschen Übersetzungen, die es gibt. Wenn Sie irgendwo im Kreise Ihrer Freunden oder Familien eine revidierte Lutherfassung auftreiben, nehmen Sie die her, die ist viel besser. Man hört davon derzeit, liest davon im Internet und sonst wie. Es gibt das Projekt einer neuen Revision der Einheitsübersetzung. Es ist nicht genau zu erfahren, wie weit die schon sind, also schon eher relativ weit. Ich habe das immer als Drohung empfunden, aber davon abgesehen. Der Text klingt für Ihre Ohren, der Beginn des Lukas-Evangeliums, vermutlich so: Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Wörtlich übersetzt, ich habe das nicht extra für Sie gemacht, ich teile das meinen Studenten immer aus, dass ich diese Einheitsübersetzung nicht kritisieren muss, das ist eine fade Geschichte. Das heißt, ganz wörtlich geht das Ganze los, 4 Verse, aus denen die Einheitsübersetzung 4 Sätze gemacht hat, die in Wirklichkeit ein einziger komplizierter griechischer Satz sind. Lukas zeigt in diesem Vorwort sein Programm. Er zeigt dabei, ich kann diese Sprache und wenn ich will, kann ich sie ziemlich gut. und kann das, wie sich das ganz klassisch gehört, genauso wie die anderen griechischen Historiker, die seine Vorgänger waren. Ob sie von der Schule her vielleicht so Namen wie Herodot und Thukydides kennen, wenn sie sie kennen, dann sage ich, in dieser Tradition versteht sich Lukas. Er will als antiker Geschichtsschreiber die Geschichte Jesu und die Geschichte der frühen Kirche als historische Tatsachenroman, sage ich mal, bringen. Und das tut er. Das sagt er bereits im Vorwort. Er will noch mehr. Aber deshalb schauen wir uns ganz kurz mal den Text an. Er sagt, da es ja schon viele in die Hand genommen hatten, eine Erzählung der Reihe nach zu wiederholen über die Ereignisse, die bei uns erfüllt worden waren, so wie sie uns die überlieferten, die von Anfang an zu Augenzeugen und Dienern des Wortes geworden sind, schien es auch mir richtig, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es dir, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, damit du genau erkennst die Zuverlässigkeit der Worte, in denen du unterrichtet wurdest. Das ist ein langer Satz. Ich gebe das zu. Das sind bei mir 6 Zeilen auf dem Papier. Muss man genau aufpassen, was er eigentlich sagen will. Es kommen so einige interessante Stichwörter, wo es darum geht, dass er zeigt, ich arbeite als Historiker, zum Beispiel das Stichwort Augenzeugen. Ja, das gehört dazu. Ich habe Augenzeugen interviewt, sagt er nach unserem Sprachgebrauch. Ich habe die gefragt. Ich bin Quellen nachgegangen. Das, was die Augenzeugen und die Diener des Wortes uns überlieferten, diese Ereignisse. Er weiß von Ereignissen, er weiß von Worten, er weiß, dass er in der zweiten oder dritten Generation von diesen Leuten steht und schreibt etwas auf, was man bisher mündlich und schriftlich überliefert hat. Er sagt dann, dass er dem der Reihe nach, dass er das der Reihe nach aufschreiben will, kann heißen, dass er meint, dass einiges, was es vorher schriftlich gegeben hat, vielleicht ein bisschen durcheinander war, kann also eine indirekte Kritik sein. Es geht vom Theologischen her, das haben Sie sicher dieses Stichwort gehört, damit du genau erkennst die Zuverlässigkeit oder die Festigkeit. Das heißt für den Historiker, meine Quellen stimmen, das lässt sich nachprüfen. Das heißt für jemand, der ja eine Predigt hören will oder der seinen Glauben reflektieren will, das, was ich in meinem Katechismusunterricht vor der Taufe gelernt habe, das ist zuverlässig. Das kann ich jetzt anhand von diesem Buch nachprüfen. Worte, in denen du unterrichtet wurdest. Wenn Sie Spaß am griechischen Text haben, da steht das Verb im griechischen Katecheo, aus dem unser Fremdwort Katechetik geworden ist. Genau das geht's. Und dann, der Pater Prior hat es angedeutet, dass mich diese ganzen soziologischen Fragestellungen immer wieder interessiert haben. Eine Kleinigkeit, nur dass Sie es nicht überhören, überlesen. Hochverehrter Theophilus. Dieses Adjektiv, was hier vor dem guten Theophilus steht, meint in Wirklichkeit hier die offizielle Anrede an einen hohen Beamten oder einen Mensch der Oberschicht. Im Lateinischen heißt es entweder Optimus oder Egregius, also so darf ich nur jemand aus der Oberschicht anreden. Wer ist denn der Herr Theophilus aus der Oberschicht, dem der Lukas sein Evangelium widmet und warum? Wir kennen ihn überhaupt nicht. Aber warum er das tut, das ist klar, da sind sich die Forscher soweit einig. Wer zahlt dann das Ganze bei der Veröffentlichung, oder? Haben Sie eine Idee, was das kostet, wenn ich diesen Text, Lukas-Evangelium plus Apostelgeschichte, da kommt dasselbe nochmal vor, ist ein Viertel vom Neuen Testament. Wenn Sie das auf Pergament schreiben, Papyrus ist billig, da sind wir uns einig. Pergament, wenn Sie den Pater Florian fragen, ob er seine Schafe dafür schlachtet, dass man Pergament herstellen kann, dann würde ich sagen, vielleicht können Sie ihn überreden, aber das reicht wahrscheinlich nicht, um Lukas Evangelium und Apostelgeschichte aufzuschreiben. Für so viel Text braucht man etwas mehr Schaf- oder Ziegenhäute, die ganz hauchfein geschabt werden, dass man sie wunderschön beschreiben kann. Dann muss man es noch zuschneiden, ziemlich viel Abfall. Ja, wer zahlt das eigentlich? Da brauche ich einen reichen Gönner. Und so einer war der Herr hochverehrte Theophilus, der hat das gesponsert, dass man das nicht nur einmal schreiben kann, sondern vielleicht abschreiben kann auch noch. So Leute hat man immer gebraucht. Es war ein ganz kleiner Blick in die Soziologie des frühen Christentums. Lassen wir wieder weg. Mündliche Jesus-Überlieferung. Es wird also erzählt, das, was Jesus gesagt hat, das, was Jesus getan hat. Diese zwei Komplexe habe ich. Jesus hat gewirkt zwischen 30 und 33. Lassen Sie es mal stehen, ohne dass wir das diskutieren. Wahrscheinlich. Gut. Dann hat man also erzählt. Man hat schon vor Tod und Auferstehung Jesu erzählt, was Jesus gesagt und getan hat. Jesus hat, das erzählen die Evangelisten und die Evangelien, seine Jünger ausgesandt zum Predigen, zum Missionieren und. Dann haben sie sicher von Jesus und über Jesus erzählt. Das geht nach Ostern weiter. Man erzählt, missionierend, das, was Jesus gesagt und getan hat. Gut. Und dann gab es Ende des 19. Jahrhunderts in diesen kritischen Forschungen, vor allem hier im deutschsprachigen Raum, verschiedene Möglichkeiten, wie man sich überlegt hat, wie sind die Evangelien eigentlich entstanden, vor allem wenn Sie sich so weit auskennen, dass Sie wissen, die ersten drei, Matthäus, Markus, Lukas, sind fürchterlich ähnlich. Die kann ich nebeneinander legen und zum Teil parallel lesen. Da gibt es ganz viele Übereinstimmungen und ganz spannende Unterschiede und. Und wie ist es zu dem gekommen, zu diesem gemeinsamen und unterschiedlichen dieser drei? Das Johannesevangelium ist ganz anders. Und in dieser Forschungsgeschichte des 19. Jahrhunderts sagt man, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man am Anfang nur mündlich erzählt hat. Und daraus ist dann alles Mögliche draus geworden. Die waren zum Teil, sagen wir heutzutage, eingebildet, wir wissen eh alles besser als unsere Vorfahren, die waren zum Teil fürchterlich naiv. Dieser Forschungsbereich nennt man Formgeschichte, der damals losgegangen ist. Die Formgeschichte ist ein spätgeborenes Kind der Romantik. Es ist grauenhaft in Wirklichkeit, wenn man sich's mal genau wenn man sich's kritisch überlegt, was die Leute damals wirklich gemeint haben. Die sagen, also der Satz kann nicht von Jesus stammen, der ist in der Gemeinde entstanden. Oder diese ganze Geschichte, die hier erzählt wird, ist eine Gemeindedichtung oder sonst was. Das hat mir noch niemand zeigen können, dass eine Gruppe von Menschen, die man Gemeinde nennt, einen Text produziert. Also wenn Sie Gremien kennen, werden Sie mir wahrscheinlich recht geben. Das ist eine sehr romantische Vorstellung. Das geht nicht. Das kann einer oder das können auch zwei, wenn die sich miteinander gut verstehen. Und wenn die zwei Leute einen Text machen und das dann den nächsten 3, 4, 5 vorlegen, dann wissen Sie, wie die Steigerung von Freund heißt, ja? Oder von Feind, Entschuldigung. Feind, Todfeind, Mitbruder. Oder Parteigenosse. Oder, ja, so, nach diesem Muster. Da entstehen dann die berühmten Streitigkeiten. Das gibt's überhaupt nicht. Das ist rein Romantik. Also so kann's nicht gewesen sein. Gemeindeproduktionen. Heutzutage lachen wir über solche Vorstellungen. Aber was ist dann eigentlich passiert? Das heißt, so kann's nicht gewesen sein. Wie war's denn? Haben die Evangelisten kleine Stücke gesammelt, Sammler und Tradenten, das klingt so wie Jäger und Sammler, war wahrscheinlich auch so gemeint. Sie haben kleine Erzählungen gesammelt und die hintereinander gesetzt, kann es das gewesen sein? Mitte des 20. Jahrhunderts kam dann die nächste größere Erleuchtung, vielleicht erleben Sie noch andere irgendwann in ferner Zukunft. Mittlerweile sagt man, Formgeschichte ist ja ganz spannend. die Frage nach der mündlichen Tradition vor den schriftlichen Evangelien ist mit diesem witzigen Begriff Formgeschichte gemeint in Wirklichkeit. Es geht auch ein bisschen um die Formen und Gattungen, aber es geht vor allem um die mündliche Tradition vor den schriftlichen Evangelien. Mittlerweile ist dann die Idee gekommen, ja, das waren nicht nur Sammler und Tradenten, sondern die hatten ja eine bestimmte theologische Idee, wie sie das darstellen. Und ich kann die Theologie eines Markus, eines Lukas und eines Matthäus sehr wohl auseinanderhalten. Und da ist ganz viel Richtiges gesehen worden. Das ist also der derzeitige Stand der Dinge immer noch, dass man sagt, die Evangelisten waren Redaktoren. Gemeint ist Theologen, die ein theologisches Konzept hatten und sagen, ich erzähle euch von diesem Jesus von Nazareth unter dem Aspekt. Lukas sagt zum Beispiel, vor allem unter dem Aspekt seiner Hinwendung zu den armen, schwachen Außenseitern. Vor allem, aber nicht nur. Aber das ist so sein Konzept. Das Lukas-Evangelium hat am Anfang in diesen ersten zwei Kapiteln, die wir oft Kindheitsgeschichte nennen, ein berühmtes Lied, einen Psalm, einen neutestamentlichen Psalm, den die Mönche jeden Tag in der Vesper immer noch singen, jeden Tag das Magnificat, der Maria in den Mund gelegt. Und dort haben sie diese Theologie der Hinwendung Gottes zu den Niedrigen und Verachteten und Außenseitern bereits im Mund der Maria, was nachher Jesus mit ähnlichen Worten in der Bergpredigt sagen wird. Das war ein kleines Beispiel. Da könnten wir jetzt noch viel erzählen, aber dann artet das aus, dass ich Sie das, was ich in den Prüfungen meiner Studenten frage, Ihnen freiwillig erzähle. So weit kommt es jetzt hier dann doch nicht. Weil dann kommen wir nicht mehr so weit, dass ich Ihnen erzählen kann, wie es zum schriftlichen Evangelium kommt. Im Zweifelsfall fragen Sie nachher einfach alles nach, was ich jetzt so abgekürzt bringe. Mündliche Jesusüberlieferung wird also irgendwann aufgeschrieben. Das heißt, es entsteht eine gewisse Skepsis gegenüber Mündlichkeit. Kann man vielleicht sagen, in dieser Zeit noch des Neuen Testaments. Jesus hat seine Jünger beauftragt, geht hin in alle Welt und verkündet, sagt das Matthäus-Evangelium im letzten Satz. Nicht schreibt Bücher, gell? Und den Satz, wer euch liest, liest mich, hat Jesus auch so nicht gesagt, gell? Sondern wer euch hört. Und trotzdem entsteht gegenüber dieser Mündlichkeit Misstrauen. Misstrauen gegenüber der Kraft menschlichen Gedächtnisses. In Johannes 14, 26, das ist im Johannesevangelium im Zusammenhang mit der Abschiedsreden Jesu nach der Fußwaschung, heißt es ausdrücklich, dass der göttliche Beistand, der Heilige Geist, nötig ist, um die menschliche Schwäche auszugleichen, wenn es darum geht, in der Offenbarung Empfangenes getreulich bewahren zu können. Das schafft ihr ja ohne den Geist gar nicht, der braucht's. Das heißt, der Satz drückt eine gewisse Skepsis aus gegenüber nur Mündlichkeit. Irgendwann muss man anfangen, das aufzuschreiben. Und da ist das Neue Testament interessanterweise in einer ähnlichen Situation wie 100 Jahre später das Judentum, wo die lange Zeit mündlich überlieferten Aussprüche der berühmten Rabbinen aufgeschrieben werden. Man traut langsam nicht mehr der Tatsache, wird das noch richtig mündlich erzählt? Oder mischt der Erzähler, der diese mündlichen Sachen weitererzählt, vielleicht eigene Gedanken ein? Sicherheitshalber schreiben wir es mal auf. So entsteht, genauso wie die Bibel entsteht, in der rabbinischen Tradition die Mishnah, die also hier aufgeschrieben wird. Der Rabbi sowieso hat gesagt, er habe gehört, dass der Rabbi XY vor 100 Jahren schon gesagt habe, sowieso und so. Schreiben wir es sicherheitshalber auf, sagen die Rabbinen dann im 3. Jahrhundert. So ähnlich können Sie sich das vielleicht vorstellen, auch wenn es darum geht, die Worte Jesu und die Taten Jesu aufzuschreiben. Sie können sich selber vielleicht ein bisschen testen. Wenn Sie überlegen, ich sage mal das Jahr 70 als das Jahr, wo vielleicht Markus sein Evangelium als erster aufgeschrieben hat, der schreibt dann Dinge auf, die sich 40 Jahre vorher abgespielt haben. Ja? Jetzt brauchen wir noch gar nicht weitergehen. Nehmen Sie die 40 Jahre. Das ist so, wie wenn Sie jetzt etwas aufschreiben, was im Jahr 1970 passiert ist. Oder sagen wir 68, haben wir ein berühmtes Stichwort, um die 1, 2, ja, genau. Also wenn ich mir das so anschaue, sehr viele von denen, die hier sitzen, haben das Jahr 68 sehr wohl live erlebt. Wenn Sie sagen, bei uns war aber gar nichts los, dann könnte man ja sagen, dann fragen Sie doch vielleicht Leute, die damals in Paris oder Frankfurt oder sonst wo waren, ob die noch was wissen. Dann entsteht das völlig normale Faktum, Sie fragen drei Leute und haben fünf verschiedene Antworten. Und jedes, das weiß ich noch ganz genau. Ja, also das ist die Skepsis gegenüber der Sicherheit des menschlichen Gedächtnisses. Wobei, wenn es darum geht zu erzählen, was da war, da kann man sich vielleicht noch einigen. Ja, Sie können ja sagen, das hat gestimmt. Die haben das Pflaster aufgegraben, 68, und haben gesagt, unter dem Pflaster ist der Strand und den müssen wir jetzt befreien. Vielleicht finden Sie solche Aussagen noch. Aber wer dann was gesagt hat, okay. In der Situation kommen diese Leute, die sagen, mir ist das aber wichtig, dass ich das jetzt noch aufschreibe, solange die Oma noch lebt, die immer das gleiche Gleichnis von Jesus genau in derselben Wortfolge erzählt, jetzt wird es mal aufgeschrieben. Wenn Sie kleine Kinder haben oder sich erinnern können oder als Großeltern zuständig sind, noch Märchen zu erzählen und das nicht in Videorekorder machen, ach mein Gott, DVD, Entschuldigung, Rekorder machen lassen, die Zeit vergeht. Wenn Sie das Märchen jeden Abend in einer leicht veränderten Version erzählen, dann kriegen Sie den Aufstand. Ja? Da muss jedes Wort genau stimmen. Ja, ja. Das sind so allgemein menschliche Parallelen, die man da herstellen kann. Die kann man deshalb herstellen, weil der Mensch in allem sich nie ändert. Das heißt, die waren im ersten Jahrhundert nach Christus auch genauso wie wir Menschen. In diesem Bereich ist der Mensch gleich. Anthropologische Konstante nennt man das, wenn Sie ein wissenschaftliches Fremdwort haben wollen. Und wie kommt das jetzt also zum Kanon? Wie kommt es dazu, dass dann bestimmte Menschen sagen, das ist jetzt heilige Schrift, da will ich nichts mehr ändern, weil ich nichts mehr ändern darf, weil das von Gott kommt. Ich versuche Ihnen das jetzt vom Historischen zu sagen, was wir da alles sagen können. Erstes Jahrhundert, nein, ich fange mal mit dem wunderschönen Fremdwort an, Kanon. Was heißt denn das? Das ist streng genommen ein Lehnwort aus dem Semitischen, ein Lehnwort ins Griechische. Kané heißt das im Hebräischen, meint ursprünglich ein Rohr, was am Schilf wächst. Hat dann ganz schnell im Griechischen die Bedeutung gerader Stab. Schon bei Homer. Frühere Texte im Griechischen kann ich Ihnen nicht bieten, das sind die ältesten. 800 vor Christus, Homer. Dort gibt es bereits dieses Wort und heißt gerader Stab. Einen geraden Stab kann ich benutzen, um etwas zu messen. Heißt also Maßstab. Maßstab für den Techniker genauso, wie das Wort benutzt wird, im Sinn von Maßstab im übertragenen Sinn, also als ästhetisches oder sittliches Kriterium. Wir sagen dann Kriterium statt Maßstab. Genauso verwendet auch Paulus dieses Wort mehrfach im Sinn von Maßstab. Jetzt wird es spannend vom Wortgebrauch. Von der Mitte des 2. Jahrhunderts an kann nach kirchlichem Sprachgebrauch Kanon das Glaubensbekenntnis meinen, kann ab dem 4. Jahrhundert ganz bestimmte Dinge meinen, zum Beispiel auch die Sammlung der Heiligen Schrift, aber kann auch für juridische Punkte hergenommen werden. Im Kirchenrecht werden die Beschlüsse der Konzilien Canonis genannt, seit dem Konzil von Nicea. Ja? Gut, der Begriff bekommt also zunehmend einen doppelten Sinn, meint einerseits eine Liste von verbindlichen Dingen, wenn ich sage der Kanon der Heiligen Schrift, sind das eine Liste von Büchern, die für uns verbindliches Wort Gottes sind und kann außerdem immer noch die alte Bedeutung von Maßstab oder Kriterium haben. Es gibt in der Exegese diesen witzigen Ausdruck, die Frage vom Kanon im Kanon. Und das meint, was ist das Kriterium oder der Maßstab dafür, dass ein bestimmtes Buch in dieser Liste der Bücher drinsteht? Das ist eine spannende Diskussion. Jetzt sage ich später noch ein paar Dinge dazu. Im ersten Jahrhundert geht das jetzt so los, wenn Sie also das Neue Testament lesen, finden Sie diesen interessanten Ausdruck, wenn die verschiedenen Schriftsteller zitieren, wie geschrieben steht. Ja? Wie geschrieben steht, wenn das ein neutestamentlicher Autor benutzt, diesen Ausdruck ist völlig klar, er meint das von uns sogenannte Alte Testament. Die Bibel Jesu, die Bibel der ersten Christen, wir nennen diesen Bereich Altes Testament. Der wird als Wort Gottes zitiert, so wie geschrieben steht oder aufgeschrieben worden ist. Jesusworte werden in dieser Zeit noch nicht mit diesem Ausdruck zitiert und andere schon gar nicht. Aber ich finde im 2. Petrusbrief, ungefähr im Schlusssatz, ungefähr im Schlusssatz des 2. Petrusbriefs folgende schöne Formulierung. Oh. Seid überzeugt, ich bringe es Ihnen in der Einheitsübersetzung, dass Sie ungefähr wissen, um was es geht, weil der ist, wenn ich ihn den wörtlich übersetze, ziemlich kompliziert. Seid überzeugt, dass die Geduld unseres Herrn eure Rettung ist. 2. Petrus 3, 15 und 16. Das hat auch unser geliebter Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Es steht in allen seinen Briefen, in denen er davon spricht, in denen ist manches schwer zu verstehen und die Unwissenden, die noch nicht gefestigt sind, verdrehen diese Stellen ebenso wie die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Das ist doch köstlich, oder? Beginn des 2. Jahrhunderts, 2. Petrusbrief, wahrscheinlich die letzte Schrift des Neuen Testaments. Da gibt es eine Sammlung von Paulusbriefen, die sind so schwer verständlich, das bestätigt jeder von uns, dass man sie verschieden interpretieren kann, zumindest. Ja, und die schlimmen Leute, die verdrehen sie zu ihrem eigenen Gunsten. Die es also nicht kirchlich auslegen oder wie auch immer. Aber es gibt eine Sammlung von Paulusbriefen. Wieso sammelt man Briefe? Da habe ich einen interessanten Aufhänger im Schlussvers vom Kolosserbrief, wo dieser unbekannte Verfasser, wahrscheinlich ein Paulus-Schüler, Folgendes schreibt. Grüßt die Brüder in Laodicea, auch Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Wenn der Brief bei euch vorgelesen worden ist, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea bekannt wird. Nachbargemeinde. Also, der Verfasser, Paulus Schüler, meint, das, was ich geschrieben habe, das geht über die Gemeinde hinaus, das ist für andere genauso interessant. Jetzt schreibt er nicht, wie wir das heutzutage von den E-Mails gewohnt sind, oben in den Adressatenangabe, 5 oder 10 oder 20 Adressen hintereinander, dass die das alle gleichzeitig kriegen. Er hat nur diesen einen Brief und sagt, dann gebt ihn halt weiter. Und die Nächsten sollen den auch noch lesen. So entstehen Rundbriefe, ganz schnell. Das sind die Vorläufer von dem, was unsere Bischöfe heutzutage auch noch produzieren. Und dann nennt man das Hirtenwort. Und die glauben auch, dass die das, Entschuldigung, alle lesen. Das ist ein anderes Problem. Und die haut man nachher nicht in den Papierkorb, die Hirtenworte, von denen rede ich jetzt nicht, sondern die Paulusbriefe, sondern sammelt die. Und der 2. Petrusbrief kennt schon eine solche Sammlung. Immer noch, nicht mit dem Zitat, so wie geschrieben steht. Das ist noch nicht Wort Gottes. Das ist das, was unser verehrter Bruder Paulus geschrieben hat. Ja, okay. Aber es hat Paulus geschrieben. Also das schmeißt man jetzt mal nicht weg. Das heißt, hier fängt man an, Dinge zu sammeln. Zweites Jahrhundert. Erste Hälfte, zweites Jahrhundert. Das ist eine Zeitepoche, die nennt man in der Kirchengeschichte das nachapostolische Zeitalter. Also, der Verfasser des zweiten Petrusbriefs kennt eine Sammlung von Paulusbriefen. Die nächste Stufe der Entwicklung in der Kirchengeschichte, nachapostolisches Zeitalter. Oder es gibt noch einen anderen Ausdruck, von dem Sie vielleicht auch schon gehört haben, die Zeit der sogenannten apostolischen Väter. Das ist eine Gruppe von Leuten, die man so nennt. Das ist nicht alles aus dieser Zeit, was nicht im Neuen Testament ist, gleich automatisch apostolische Väter. Da gibt's auch noch ziemlich viel theologischen Mist aus dieser Zeit. Der ist weder apostolische Väter noch Heilige Schrift, sondern einfach Produktion, also diese ganzen Apokryphen-Geschichten. Apokryphe Apostelgeschichten mit allem drum und dran, mit Tierwundern und sonstiges. Also vom getauften Löwen über die gehorsamen Wanzen und so. Wenn man sich solche Geschichten durchliest, weiß man, warum die nicht Heilige Schrift sind und auch nicht gerade apostolische Väter. Man weiß aber auch, wie bestimmte Typen damals gepredigt haben. Hat sich manchmal auch nichts geändert. Ja, Sie sind hier verwöhnt, das verstehe ich ja, aber wenn man in so einer kleinen 200-Leute-Gemeinde nördlich von Salzburg wohnt, wie ich, okay. Wir reden nicht über die Predigten. Bei diesen apostolischen Vätern gibt es jetzt neben dem Alten Testament, das Alte Testament ist immer noch die Schrift und wird zitiert mit wie geschrieben steht, und daneben gewinnen jetzt Herrenworte bevorzugte Autorität, also Worte Jesu. Das heißt hier, erster Clemensbrief um 95 nach, ist dieses der Fall. Etwas später, ich nenne Ihnen ein paar Namen, für diejenigen, denen die was sagen, können Sie es sich ein bisschen einordnen. Alle anderen hören einfach mal ganz neugierig zu, wenn es da alles gegeben hat. Um 110 schreibt Ignatius von Antiochia seine Trost- und Mahnbriefe an eine Anzahl von kleinasiatischen Gemeinden. Auch diese Briefe werden nach seinem Tod gesammelt. Ignatius zitiert ziemlich viel aus Paulusbriefen, aber noch nicht mit dem Stichwort, so wie geschrieben steht. Paulusbriefe sind Autorität, aber noch keine heilige Schrift für Ignatius. Und das ändert sich dann zum ersten Mal in der sogenannten Didache. Die Didache wohl auch Beginn des zweiten Jahr, Mitte des zweiten Jahrhunderts. In der Didache wird zum ersten Mal ein Herrenwort, ein Jesuswort mit der gleichen Zitationsformel eingeleitet wie sonst alttestamentliche Zitate. Da habe ich den ersten schriftlichen Beleg, dass in dieser Zeit ein Jesuswort als heilige Schrift zitiert wird. Ähnliches dann vom sogenannten Barnabasbrief, aber der ist von der Didache literarisch abhängig. So wie geschrieben steht. Aber das gilt jetzt mal nur für Jesusworte. Zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts, da passiert jetzt was ganz Spannendes, was wir für die Frage, wie kommt's zum Kanon von diesen 27 Schriften und sonst nichts, ganz zentral ist. Im Jahr 144 trennt sich ein Mann namens Markion von der Kirche. Der gute Markion war vorher, bevor er Christ geworden ist, ein reicher Schiffseigner oder Reeder. Sie kennen vielleicht diesen Ausdruck in Süddeutschland, nach Österreich hinein kann jemand mit dem Begriff Reeder mit zwei fast überhaupt nichts anfangen. Das dürfte hier vielleicht doch noch ein bisschen anders sein. Das hängt mit ihrer Lebenssituation zusammen. Das war ein ganz reicher Mann mit einer großen Handelsflotte, hat alles verkauft, alles der Kirche geschenkt, ist Christ geworden. Und nach einigen Jahren hat er gesagt, also wenn ich das geahnt hätte, hätte ich das Geld irgendwem gegeben und die leben das ja gar nicht, das radikale christliche Leben, was ich mir vorgestellt habe. Die sind ja viel zu lax und zu lau. Ich trenne mich von denen, ich mache jetzt die eigene Kirche auf. Er hat also offenbar immer noch so viel Geld gehabt, dass er sich das leisten konnte. Eigene Kirche gegründet. Die hat sich von der ganzen Radikalität her ganz schnell im ganzen Römischen Reich ausgebreitet, bis zur Zeit Konstantins, also bis ins 4. Jahrhundert, eine ziemliche Bedrohung für die Kirche. Weil die haben ja ganz radikal ihr Christentum gelebt, ganz einfach. Das ist immer bedrohlich für die Kirche. Der Markion hat gesagt, in der Verkündigung, also vom Leben her, brauchen wir jetzt da nicht weiter drüber zu reden, aber der hat eine eigene Theologie und dafür ist er spannend. Markion hat gesagt, der gute Gott, den Jesus verkündet, der uns liebt, der passt überhaupt nicht zusammen mit dem bösen, zornigen, strafenden Gott aus dem Alten Testament. Da stimmt was nicht. Das muss geändert werden. Ich mache einen eigenen Kanon. Und zum Kanon des guten Markion gehört als erstes Paulus. Paulus ist für ihn der einzige Apostel, der die Botschaft Jesu richtig verstanden hat. Nur ein gnädiger Gott der Barmherzigkeit entspricht dem Bedürfnis und der Situation des Menschen. Wenn man den Markion liest, denkt man manchmal, ja, 1300 Jahre vor Luther, aber genau dasselbe. Die Suche nach diesem gnädigen Gott, der liebt mich. Und nur den entspricht für die Situation des Menschen. Und das als Maßstab genommen, ergibt für Markion folgenden Kanon. Ein Evangelium, und zwar nur Lukas als Paulus-Schüler. Und das so radikal zusammengestrichen, dass nur diese Stellen übrig geblieben sind, wo es um das geht. 10 Paulusbriefe, hat angefangen mit dem Galaterbrief, weil das ist der Standpunkt des Paulus am deutlichsten. Teile aus 1, 2 Korinther, Römer, Thessalonikerbriefe und so weiter und so weiter. Bedeutende Streichungen, kleine Textänderungen, kühne Umgestaltungen steht in der wissenschaftlichen Literatur. Eine gründliche Bearbeitung. So, das ist die Heilige Schrift, hat der Markion zu seinen Leuten gesagt. Und das Alte Testament brauchen wir natürlich überhaupt nicht. Ja, ganz klar. Da entsteht jetzt in der Forschung die spannende Frage, hat Markion den ersten Kanon geschaffen und die Kirche hat darauf reagiert und auch einen machen müssen oder wie war das? Das ist das Interessante an diesem Mann und an der Zeit, wo wir hier sind. Es gab schon vor Markion Sammlungen. Ja, wie gesagt, der zweite Petrusbrief kennt eine Sammlung von Paulusbriefen. Es gab schon vor Markion Sammlungen von christlichen Schriften, aber die waren natürlich noch nicht kanonisch im späteren Sinn. Und so wird man sagen können, dass diese Tat des guten Markion den Prozess der Kanonbildung gewaltig beschleunigt hat. Und zwar in 2 Punkten. Erstens, sein verbindlicher, geschlossener Kanon von Schriften erforderte eine Reaktion der Kirche. Und das Zweite, genauso spannend, sein Kanonkriterium, also was ist Heilige Schrift, was macht Heilige Schrift aus? Nur der liebende Gott des Alten Testaments und des Neuen Testaments und alles andere nicht, das ist die Frage nach dem Kanonkriterium. Auch da musste die Kirche oder die christliche Gemeinden reagieren und Stellung nehmen. Wenn sie wissenschaftliche oder populärwissenschaftliche Bücher, falls es die gibt zu diesem Thema, bin ich mir aber nicht sicher, lesen zur Frage der Kanongeschichte, finden Sie fast immer nur diesen einen Grund, wie es zum Kanon in der Kirche gekommen ist, Reaktion auf Markion. Ich bin skeptisch, wenn man immer nur einen Grund anführen kann. So monokausale Ableitungen machen mich normalerweise sehr nachdenklich und ich denke, da hat's was. Und ich brauche das auch nicht. Ich finde hier nämlich noch eine andere Sache, die zum Teil diskutiert wurde, ein bisschen zu wenig diskutiert wird in der Forschung. Wie kommt es zur Sammlung von bestimmten Schriften als heilige Schrift, unabhängig von Markion? Ich denke, das sind Texte, die in der Liturgie benutzt wurden. Wir haben das bis heute. solche Sammlung von Büchern, wo heilige Texte drinstehen, benutzen Sie hier genauso wie überall in den Gemeinden. Man nennt das Lektionare. Ja? Das sind Bücher, die im Gottesdienst benutzt werden, wo nicht das ganze Evangelium oder die ganzen Briefe drinstehen, sondern nur für den Sonntag, erste Lesung, zweite Lesung, Psalm und Evangelium. Ja? Lektionare, das ist eine uralte Sache, die gab es von Anfang an. Auch hier hat man natürlich eine Auswahl getroffen, was darf da drinstehen, ja? Welche Evangelien benutzen wir, nur diese für uns bekannten vier oder aus den weiteren 10, die es sonst noch gibt, vielleicht auch irgendetwas und. Das heißt, aus dem allgemeinen gottesdienstlichen Gebrauch entsteht eine Sammlung von Büchern, von Listen, von heiligen Schriften. Und dann muss ich Ihnen noch was Wichtiges sagen, weil wir denken normalerweise von unserer Zeit her zurück auf die Anfangszeit der Kirche und da gibt es historisch gravierende Unterschiede. Die einzelnen Kirchenprovinzen waren damals völlig unabhängig und selbstständig, mehr oder weniger unabhängig und selbstständig. Und da gab es nicht einen Papst in Rom, der irgendetwas entschieden hat. Also zumindest in dieser Zeit, zweites, drittes, viertes, fünftes Jahrhundert sicher nicht, sondern da konnte man noch diskutieren. Da konnten die großen theologischen Väter und Bischöfe, das waren keine Universitätsprofessoren, die da was entschieden haben, das waren noch Bischöfe, die für was gestanden sind. Das gab es einmal, okay. Und deshalb sind da spannende Diskussionen passiert. Die Grenzen des Kanons waren deshalb auch so lange fließend. Und wenn man es auseinanderhält, die großen Bereiche in der frühen Kirchengeschichte von den Sprachen her, die griechisch sprechende Christenheit, Zentrum Alexandria, Antiochien damals, die lateinisch sprechende Christenheit mit dem Zentrum in Rom und was wir normalerweise völlig vergessen, was genauso groß, das dritte Drittel genauso groß war, die syrisch sprechende Christenheit, Euphrat-Tigris-Gebiet mit allem drum und dran, um Ninive und so weiter, die waren sehr selbstständig und die kannten sich zum Teil wirklich gut und wussten, was Heilige Schrift dort und dort und dort anerkannt war oder nicht. Die sind natürlich nicht auf Urlaub dorthin gefahren, sondern die hatten das große Vergnügen zum Teil von den Kaisern und ähnlichen Regierenden immer wieder in Verbannung geschickt zu werden und haben diese Zeiten benutzt, um Kontakte zu knüpfen. Wir sagen heutzutage Netzwerke. Das trifft ziemlich genau. Wer kennt wen, was ist dort los und. Die aus einem irrsinnigen Erfahrungsschatz dann geschöpft haben in ihrer Argumentation. Um 150, also ich hatte gesagt 144 Markion, um 150 verfasst Justin der Märtyrer in Rom seine Hauptschriften, Apologie und der Dialog mit dem Juden Tryphon und beschreibt dabei kurz den Sonntagsgottesdienst und nennt dabei neben den Schriften der Propheten die Erinnerungen der Apostel, die er auch als Evangelien bezeichnet. Und damit sind sicher unsere vier Evangelien gemeint. Und Justin führt seine zahlreichen Evangelienzitate mit der Formel ein, es steht geschrieben. Und da haben wir jetzt zum ersten Mal ausführlich die Meinung, das ist Heilige Schrift, was hier in den Evangelien und in den Paulusbriefen steht. Es kommt gegen Ende des zweiten Jahrhunderts zu einem Dokument, von dem wir nicht wissen, wer es geschrieben hat, das nach seinem italienischen Entdecker genannt wird. Im Jahr 1740 entdeckte der italienische Historiker Ludovico Alberto Muratori einen Text, der nach ihm Fragmentum Muratorianum genannt wird. Sorry, es heißt wirklich so. Irgendwo in einem Buch hineingeschrieben hat er das entdeckt. Ende des zweiten Jahrhunderts, die älteste Liste von Büchern des Neuen Testaments in barbarischem Latein, das tut fast weh, wenn man Latein mag, Also die Übersetzung eines griechischen Originals von jemand, der weder Griechisch und kaum mehr Latein konnte. Gut, Verfasser ist unbekannt. Der Text ist, dieses Fragment ist deshalb so spannend, weil er nicht nur eine Liste der Bücher bietet, sondern Ausführungen macht über Verfasser, Adressaten, Veranlassung und Zweck und verschiedene Schriftstücke als nicht kanonisch ablehnt. Und da haben wir also ein Kriterium zum ersten Mal. Der Verfasser spricht nicht als Privatperson, es ist auch kein ganz offizielles Dokument, sondern irgend sowas da dazwischen. Autoritatives Verzeichnis nennt man das dann. Dazu gehören dann noch folgende Schriften. Die vier Evangelien in der Reihenfolge Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Die Apostelgeschichte, dann sagt er 13 Paulusbriefe. Und die Reihenfolge lasse ich jetzt weg. Und dann nennt er als gefälschten Paulusbrief den sogenannten Laodizenerbrief und einen Alexandrinerbrief. Die gab's also, den Laodizenerbrief haben wir. Die sind nicht von Paulus, die sind auch nicht kanonisch. Und von den sogenannten katholischen Briefen nennt er den Judasbrief und zwei Johannesbriefe. Und dann, also für uns total witzig, das alttestamentliche Buch der Weisheit in diesem Verzeichnis neben lauter neutestamentlichen Schriften. Wie das dazu kommt, weiß auch niemand. Dann kennt er zwei Apokalypsen, die Offenbarung des Johannes und eine Offenbarung des Petrus. Und bei der sagt er, dass einige von uns nicht wollen, dass sie in der Kirche verlesen wird. Das heißt, das war ein Text, der war umstritten. Ist der Heilige Schrift oder nicht? Wir sind hier Ende des 2. Jahrhunderts, der Kanon steht noch nicht fest. Es war umstritten, also bei der Offenbarung, bei einigen Texten, die für uns apokryph sind. Und, es wird Ihnen nicht aufgefallen sein, in der ganzen in den ganzen abendländischen Kirchen fehlt bis ins 4. Jahrhundert der Hebräerbrief. Der Hebräerbrief galt bis ins 4. Jahrhundert nicht als Heilige Schrift. Bis ins 4. Jahrhundert galt im Unterschied dazu in den östlichen Kirchen die Offenbarung des Johannes nicht als Heilige Schrift. Vor allem diese zwei waren die umstrittenen Bücher bis gegen Ende der ganzen Diskussion. Bevor wir zu lang werden, sage ich Ihnen noch ganz kurz den Origenes. Der Origenes ist wichtig, weil er ist der wichtigste Gelehrte des christlichen Altertums. 185 circa bis 250 seine Lebensdaten. Er war, Sie lesen normalerweise, der Leiter der Katechetenschule in Alexandria. Das ist die blödeste Formulierung, die es gibt. Das war eine katholische Universität nach unserem Sprachgebrauch. Er hatte studiert in verschiedenen Städten und Ländern. Wir wissen von Rom, Athen, Antiochia. Er war in Palästina, Kappadokien und Arabien, bevor er dort an dieser Uni unterrichtet hat. Und Origenes hat nicht nur gesammelt, sondern er hat systematisiert. Das macht den Forscher aus in Wirklichkeit und unterscheidet drei Arten von kirchlichen Schriften. Er sagt, es gibt erstens unwidersprochene Schriften, die in der ganzen Kirche unwidersprochen sind, also vier Evangelien, die unsere vier Evangelien, 13 Paulusbriefe, 1. Petrusbrief, 1. Johannesbrief, Apostelgeschichte, Offenbarung. Zweite Gruppe, die er kennt, heißen Angezweifelte. Das sind für ihn der 2. Petrusbrief, die anderen Johannesbriefe, Jakobus, Judas, Hebräer, der Barnabasbrief. Der ist für uns, zählt er zu den apostolischen Vätern, nicht zum Neuen Testament, ist für Origenes umstritten oder angezweifelt. Und dann die dritte Gruppe der Schriften bei Origenes heißen Pseudä, Fälschung. Verschiedene apokryphe Evangelien, der Hirt des Hämmers, die Didache und so weiter und so weiter. Das ist eine spannende Sache. Gut, und dann kommt, Sie wollen doch noch wissen, wie es zum Ende kommt, wir kommen zum Jahr 367. Im Jahr 367 schreibt ein Bischof aus Alexandria, der in der ganzen Kirche anerkannt war, namens Athanasius, einen sogenannten Osterfestbrief. Osterfestbriefe braucht man in einer Zeit, wo der Termin des Osterfestes vom Bischof fixiert wurde. und nicht vom Kalender über so und so viele Jahrzehnte vom Computer vorhergerechnet wurde, weil der Termin des Osterfestes, das wissen Sie ja auch, selbst wenn es der Computer macht, richtet sich nach dem Sonntag, nach dem ersten Frühlingsvollmond. Und wer sieht den wann und wie? Es kann ganz kompliziert sein. War es auch in der Antike. Da hat der Bischof rechtzeitig vorher einen Brief geschickt und gesagt, wir feiern das Osterfest in diesem Jahr am so und so vielten. Und wenn ich euch schon einen Brief schreibe, dann schreibe ich euch was Gescheites Theologisches auch noch dazu. Und in diesem sogenannten 39. Osterfestbrief des Athanasius von Alexandria haben wir erstmals ganz klar den fest umschriebenen Kanon vom Alten und Neuen Testament aufgeführt, die einzelnen Bücher. Und die Autorität des Athanasius hat dazu geführt, dass innerhalb der griechischen Kirche diese 27 Schriften sich als kanonisch durchsetzten. In der syrischen dauerte es noch bis ins 5. Jahrhundert. In der lateinischen ist es auch ein bisschen komplizierter. In Wirklichkeit hat auch in der lateinischen Kirche die Autorität des Athanasius dazu geführt, dass diese 27 Schriften, die Sie auch in Ihrem Neuen Testament haben, ab diesem Zeitpunkt ganz klar heilige Schriften sind. Er sagt dazu, in ihnen allein wird die Frömmigkeit verkündet, niemand soll ihnen etwas hinzufügen oder von ihnen wegnehmen, dieses sind die Quellen des Heils. Ja, dann lasse ich mir die lateinischen und syrischen weg. 16. Jahrhundert wird nochmal spannend, weil Martin Luther hat nicht mit historischen Argumenten, sondern mit hermeneutischen Argumenten, also oder fundamentaltheologischen Argumenten das Kriterium aufgestellt. Es gibt Schriften, die mehr oder weniger, er hat das so wunderschön ausgedrückt, Christum treibet. Was den Christus treibt, das ist Heilige Schrift, und was den Christus nicht treibt, wurscht, von wem das ist, selbst wenn das ein Petrus geschrieben hat, das ist nicht Heilige Schrift. Das sind inhaltliche Kriterien, mit denen er jetzt an diese Frage herangeht. Er hat den Kanon von daher gesehen nicht geändert des Neuen Testaments, aber er hat seine Wertung dadurch ausgedrückt, dass er die Reihenfolge geändert hat und hat also deshalb den Hebräerbrief, den Jakobusbrief, den Judasbrief und die Offenbarung des Johannes an das Schluss des Neuen Testaments gestellt. Das ist also so ein Durcheinander von dogmatischer Kritik und Sachkritik, historischer Sachkritik. Darauf musste logischerweise das Konzil von Trient reagieren und den offiziellen Standpunkt der katholischen Kirche fixieren. Da gibt es dieses wunderschöne Dekret, De Canonicis Scripturis vom 8. April 1546, nach einer zweimonatigen Diskussion. Denkst du, was haben die da diskutiert? Aber gut, indem die ganze Bibel des Alten und Neuen Testaments unter Aufzählung aller einzelnen Bücher, Umfang der Vulgata logisch, für kanonisch erklärt wird. Damit kann man diese Fragestellung aufhören. Wir sind im 16. Jahrhundert. Es hat sich in Wirklichkeit seit dem guten Athanasius nichts mehr geändert. Es war vielleicht interessant für Sie zu hören, dass das keine päpstlichen Entscheidungen waren, dass die nicht inhaltlich diskutiert haben, warum oder wer oder wenn das von dem Apostel ist oder nicht ist, gehört es dann dazu oder nicht. Diese inhaltlichen Kriterienfragen, die spielen kaum eine Rolle in dieser Zeit. Was wird in welcher Kirche schon immer mehr oder weniger als Heilige Schrift verehrt, benutzt, in der Liturgie benutzt und so weiter? Kann sich das durchsetzen? Man weiß dann irgendwie, ohne groß das auszuformulieren, das und das und das ist sicher nicht Heilige Schrift. Zum Teil sind das ganz spannende, kurze Sätze. Der sogenannte Hirt des Hermas, das ist also eine Schrift, die heißt so eine Art Roman, Novelle oder wie auch immer, die heißt einfach der Hirt, der Verfasser heißt Hermas. Das ist eine ganz beliebte Schrift im 2. Jahrhundert, spannend zu lesen, in Wirklichkeit, ja, es geht auch um Bußfragen und wie ist das, wenn einer erst kurz vorm Tod Buße tut und könnte man dem nicht vorher schon die Genehmigung geben nach der Taufe, dass er ein zweites Mal Buße tut, weil wenn der die ganze Zeit nie in der Mess ist, da brauchen wir sie nicht wundern, wenn ins Klingelbeutelkerberl nichts mehr kommt, wenn wir die immer ausschließen und die erst auf dem Totenbett dann sich endgültig und. Diese Fragen werden dann behandelt. Das sagen dann zum Teil andere, also das kann die Heilige Schrift sein, weil das ist erst im Laufe der letzten 20 Jahre vom Bruder von Papst Pius, Bischof Pius in Rom, geschrieben worden. Gut, das sind nur spannende Informationen, die wir dann so nebenbei mitbekommen. Deshalb kann es nicht sein, weil das, was in der Schrift steht, muss apostolisch sein und katholisch. Das ist das alte Kriterium von diesem Fragmentum Moratorianum, was der bringt. Apostolisch heißt entweder, es geht auf einen Apostel oder auf einen Apostelschüler zurück. Und das, was er katholisch nennt, heißt in dem alten klassischen Sinn von katholisch für die ganze heilige Kirche, nicht für eine Einzelperson oder für ein paar Leute, sondern für die ganze heilige Kirche muss das sein, nicht nur für einige Auserwählte. Gilt für Sie alle, dass Sie die Schrift so lesen. Das heißt, wenn Sie mal aus irgendeinem Zufall in Ihrer Bibel lesen sollten und im Neuen Testament so gegen Ende zu dieser witzigen Schriftengruppe kommt, die seit dem 18. Jahrhundert Pastoralbriefe heißt. Die heißen im Neuen Testament 1. Timotheus, 2. Timotheus und Titusbrief. Dann brauchen Sie sich nicht zurückzulehnen und sagen, soll der Pfarrer lesen, das ist ein Pastor oder wer auch immer, ein Hirte. Ja? Nein, wenn das Kriterium gilt, dann gelten alle einzelnen Texte und Schriften für alle in der katholischen Kirche. Haben Sie leider keine Ausrede, ich auch nicht. Okay, danke für die Aufmerksamkeit. Pater Brühe hatte vorhin gefragt, wie viel Zeit wir haben zum Fragen diskutieren oder sonst wie. Ich hatte zu ihm gesagt, bis morgen Nachmittag um 15 Uhr. Also, nur Mut. Pater Jakobus, da drüben.
Ja, ich habe mal eine Frage zu dem Anfang Ihres Vortrages. Und zwar sind Sie ja angefangen mit der mündlichen Überlieferung und der Notwendigkeit oder dem Drang, das dann also auch zu verschriftlichen. Also zunächst das Mündliche und dann das Schriftliche. Ist aber diese Reihenfolge eigentlich zwingend? Könnte man sich nicht sehr wohl auch vorstellen, dass am Anfang eine schriftliche Überlieferung steht? Das heißt also, dass insbesondere auch schon zur Zeit Jesu selbst Leute doch ihm begegnet sind und ihm zugehört haben und schon auch unmittelbar während dieses Zuhörens oder auch danach schon schriftliche Aufzeichnungen gefertigt haben. Also es ist ja auch meines Wissens jedenfalls, die antike Schrifttechnik hätte das ja zugelassen. Also es gab ja schon auch so eine Art, ich möchte mal sagen, verkappte Kurzschrift oder ähnliches. Das war ja durchaus nicht ungebräuchlich. Und so dass ich mir eigentlich eher vorstellen kann, dass es wahrscheinlich ist, dass man die doch als wertvoll erkannten oder empfundenen Äußerungen Jesu relativ schnell auch schriftlich fixierte.
Sie haben recht, dass es in der Antike eine Kurzschrift gab. Die heißt übrigens nicht Stenografie, so wie wir das nennen, sondern Tachygraphie, nämlich Schnellschreiben. Nicht Kurzschrift, sondern Schnellschrift. Die gibt es, sie sind zum Teil einige Texte auf Papyrus erhalten und die hat sich bis heute noch nicht hundertprozentig auflösen lassen, die Kürzel, die die benutzt haben. Aber es gab sie, hundertprozentig. Zur Frage, Ihre Theorie ist denkbar, dass das völlig richtig ist. Es gibt aber keinerlei Beleg dafür. Das heißt, Sie können nur sagen, ich stelle eine Hypothese auf, aber ich habe nichts davon in der Hand. Wenn ich sage, ich habe am Anfang mündliche Überlieferung, habe ich die Texte, die das belegen. Es fehlen mir Textzeugnisse vom Neuen Testament oder aus dieser Zeit, die schriftliche Notizen belegen würden. Denkbar ist es, das gestehe ich Ihnen gerne zu. Für die Frage vom Kanon und der Entstehung vom Kanon könnten Sie natürlich zur Unterstützung Ihrer These noch sagen, am Anfang, bevor man Jesus Texte schriftlich fixiert hat, sind auf jeden Fall schriftliche andere Texte, nämlich die Paulusbriefe, die sind älter. Ja? Wenn Paulus seine Briefe um 50 herum schreibt und ich das Markus-Evangelium als erste sichere Quelle um 70 habe, sind die Paulusbriefe als schriftliche Kern des Kanons auf jeden Fall älter, ganz klar. Wann die berühmte Logienquelle, die man mit Q abkürzt? Erstens, ob es die schriftlich gegeben hat, ist umstritten. Wahrscheinlich gab es schriftlich. Wann die war, das streiten sich die lieben Kollegen auch untereinander mit mehr oder weniger aufs Messer. Die schönsten Argumente sind immer, dass man sich gegenseitig völlige Ignoranz und Argumente aus dem Bauch und sowas vorwirft. Das gehört zum Standard. Das heißt, es weiß niemand. Ja? Aber insgesamt kann ich nur sagen, ich kann mir vorstellen, dass Sie recht haben, ich habe nur keinen Beleg.
Könnten Sie etwas sagen zu der Rolle der Evangelisten? Die haben Sie relativ kurz behandelt, wie die Evangelisten an ihre Informationen kamen und welche Stellung sie hatten. Es gibt ja einige Theorien, die sagen, sie waren Apostel, beispielsweise bei Johannes, und andere sagen das wieder nicht. Und das ist doch eine sehr wichtige Frage, meine ich, wie die A, zu den Informationen gekommen sind und B, wie sie, sagen wir mal, ihren Auftrag erfüllt haben.
Es war Matthäus, der, also nein, ich fange den Satz anders an. Es ist so, im Neuen Testament, ja, wenn wir auf die Namen von diesen Evangelisten gehen, die sind alle aus späterer Zeit. Die Originaltexte, auch unsere Ausgaben, haben in Wirklichkeit keine Verfasserangaben. Das heißt, die Überschrift Evangelium des oder nach Markus und so weiter stammen aus dem 2. Jahrhundert, sind nicht im Original dabei. Das heißt, man hat sich später überlegt, die Evangelien müssen etwas mit einem Apostel oder einem Schüler oder Begleiter eines Apostels zu tun haben. Da sagt die alte Tradition, Matthäus gehört zum Zwölferkreis, ist also ein Apostel. Markus ist der Dolmetscher oder Begleiter des Petrus gewesen. Das ist diese alte Notiz bei Papias, der ist Anfang 2. Jahrhundert. Kann stimmen. Ja, logischerweise, es kann stimmen. Ich sage immer, ich muss nicht alles niedermachen, nur weil das also gerade modern ist. Die waren etwas näher dran als wir. Die Information könnte stimmen, dass man das noch gewusst hat. Lukas, jetzt wird's eng, Begleiter des Paulus, okay, hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Ja, woher hat der sein Wissen? Da hatte ich das Vorwort vorgelesen. Lukas als antiker Historiker begibt sich auf die Recherche nach Quellen. Also da ist er dazu gekommen. Gut, das Johannesevangelium ist eine eigene komplizierte Geschichte, aber das kann ich Ihnen auflösen. Erstens wissen wir nicht, wer der Lieblingsjünger war. Der ist ja nur ausgerechnet. Ja, es ist die Rede von einem Jünger, den Jesus liebte. Wir sagen, der heißt Johannes. Im ganzen Evangelium sagt er selber nie, wie er heißt. Das muss ja einen Grund haben. Ihm ist die Beschreibung dieser Funktion, der Jünger, den Jesus liebte, ist ihm wichtiger als der konkrete Name. Das hat natürlich nicht erst die Exegeten des 19. und 20. Jahrhunderts, sondern schon alle Theologen aller Jahrhunderte nicht in Ruhe gelassen. Das möchte ich rauskriegen, wer das war. Also, ich habe die Liste der 12 Apostel und schaue im Johannesevangelium, wer dort namentlich vorkommt, den muss ich also wegstreichen, wer bleibt dann übrig? Johannes. Es kann stimmen, muss aber nicht stimmen, ist aber wurscht. Ich gehe mal davon aus und sage, der Evangelist des Johannesevangeliums, der traditionell Johannes heißt, der hat das aufschreiben lassen. Ich bin ein Fan der alten griechisch-orthodoxen Ikonentradition und sage, er hat sie seinem Schüler Prochoros diktiert, wie das auf dieser großartigen Ikone auf der Insel Patmos zu sehen ist. Ist völlig wurscht. Er hat sie wahrscheinlich diktiert, nicht selber geschrieben. So wie der Paulus seine Briefe auch diktiert hat. Können Sie sich einen Paulus am Schreibtisch vorstellen? Er ist rumgerannt wie der Rumpelstilz in Wirklichkeit, Haare raufend und diktiert, ja, der arme Sekretär. Aber die Evangelisten haben auch diktiert. Und dann passiert jetzt Folgendes. Am Schluss vom Johannesevangelium haben wir eine spannende Information, wie das weitergeht. Da kommt als erstes dieses Evangelium, was wir vor kurzem gehört haben, spätestens an Peter und Paul wieder gehört haben, die dreimalige Frage an Petrus: Simon, liebst du mich? Dreimal, eh klar, und so weiter. Und dann die Fortsetzung heißt: Petrus wandte sich um und sah, wie der Jünger, den Jesus liebte, diesem folgte. Als Petrus diesen Jünger sah, fragte er: Herr, was wird denn aus dem? Weil vorher hieß es, es wird aber, als du jung warst, hast du dich noch selber angezogen und gegürtelt und dann kommt die Zeit, wo ein anderer dich führen wird und mit ausgestreckten Armen, also mit dem Kreuzbalken drauf. Und was, der neugierige Petrus, ganz direkt, so wie er immer ist in den Evangelien: Was wird denn aus dem Lieblingsjünger? Ja? Wäre doch mal ganz spannend, was wird denn aus dem? Jesus antwortete: Wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht dich das eigentlich an? Nächster Satz. Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung, jener Jünger stirbt nicht. Doch Jesus hatte zu Petrus nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht dich das an? Was ist passiert? Er ist mittlerweile gestorben, sonst macht so ein Satz überhaupt keinen Sinn. Kommt noch ein Satz, der uns jetzt dann alles erklärt. Dieser Jünger, der Lieblingsjünger, Johannes, ist es, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Wer ist denn der Wir? Ja? Ich habe einen Evangelisten, der mittlerweile gestorben ist, und eine Gruppe von Schülern, sage ich jetzt mal, die sagen: Und wir sind verantwortlich für die Edition von diesem Evangelium. Genau. So entsteht das. So passiert das. Ja. Da haben Sie also auf jeden Fall einen Mann, der hier Lieblingsjünger, ganz nah bei Jesus, der das miterlebt hat, so wie das erzählt wird. Das Johannesevangelium sagt, der ist viel näher bei Jesus als alle anderen, weil das ist der beim Abendmahl an der Brust Jesu gelegen hat, und näher geht's nicht. Ja. Also, und das ist nicht nur historische Information, das ist Offenbarung in Wirklichkeit. So wie Jesus als der Sohn Gottes im Himmel an der Brust des Vaters lag und das weitergibt, das heißt im Johannes, im Prolog vom Johannesevangelium, in derselben Lage, im wahrsten Sinn des Wortes, liegt der Lieblingsjünger beim Abendmahl an der Brust Jesu und kann deshalb weitergeben. Nicht Information, sondern Glaube, ja, oder Liebe, oder wie Sie immer wollen. Und das ist das spannende Schlusswort im Johannesevangelium. Und ein Satz steht immer noch anschließender: Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Und wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben muss. Das ist ein klassisches Buchschlusswort in der Antike. So gehört das. Bumm. Also die Information, die wird schon aufstimmen. Aber das andere ist das Spannendere, gell? Mit dem. Ja, das ist der Evangelist. Der ist mittlerweile gestorben und wir sind seine Schüler und stehen dahinter, dass das alles stimmt.
Ich hatte vor geraumer Zeit zwei Gespräche, und zwar zunächst mit einer katholischen Theologin und dann mit einem protestantischen Pfarrer. Und beide haben mir übereinstimmend gesagt, dass mit dem Jesus von Nazareth, so wie ihn die Evangelien darstellen, kann man im Grunde vergessen. Diese Person ist völlig unhistorisch, sondern sie ist ein oder zwei Generationen von Verfassern, von wem auch immer, so dargestellt worden. Und zwar mit einer bestimmten Stoßrichtung, nämlich in Richtung pro Römer und gegen die Juden. Was mich sehr gewundert hat, war die völlig gleichlautende Formulierung bei der Person, die weit auseinander wohnen und sie nicht kannten. Und der Hinweis, dass das der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis entsprechen würde. Meine Frage ist: Ist das wirklich so oder gibt es dahinter eine ganz bestimmte Quelle oder einen Hintergrund oder eine Lehrmeinung?
Ich vermute, dass Sie mit dem, um hinten anzufangen, recht haben, dass es wahrscheinlich eine bestimmte Quelle gibt. Also mich interessieren so Sachen so fürchterlich wenig in Wirklichkeit, dass ich Ihnen deshalb diese Quelle nicht sagen kann. Es klingt so, wenn Sie sagen, völlig unterschiedlich und hin und her. Das werden nicht beide als Privatoffenbarung in irgendwo gehört haben vor kurzem, sondern irgendwo gelesen, bei irgendjemand oder gehört. Was das Ganze noch mit Pfarrer oder Pastorin zu tun hat, frage ich mich dann schon, was die dann noch verkünden, aber das wollen Sie jetzt nicht hören. Nein, das ist nicht die neueste Lehrmeinung, sondern das ist tiefstes 18. bis 19. Jahrhundert in Wirklichkeit. Also da kann ich ja nur noch drüber grinsen. Ja? Dass den Leuten nichts Neues mehr einfällt, sondern dass man die alten Sachen wieder aufkochen muss, spricht ja nicht gerade für den Ideenreichtum von solchen Leuten. Aber klar, ich habe das meinen Studenten schon vor Jahren gesagt, lest diese alten Angriffe auf das Christentum oder auf Jesus aus dem 18. Jahrhundert, bringt sie in eine moderne Sprache und ihr könnt fürchterlich viel Geld damit verdienen, wenn ihr dazu schreibt, das war jahrelang im Vatikan versteckt und durfte nicht veröffentlicht werden. Das hat also, um es auf eine seriösere Ebene zu bringen, ich sage Ihnen meine Einstellung. Ich habe gelernt, dass wir einen alten Text interpretieren. Ja? Hier, Neues Testament, das ist ein alter Text. Um einen alten Text zu interpretieren, brauche ich die Methoden eines Historikers. Ich habe deshalb, weil es mich interessiert hat, einige Semester Geschichtswissenschaft studiert, um zu wissen, wie Historiker arbeiten. Es ist ein alter Text. Um Texte zu interpretieren, kann man Literaturwissenschaft studieren. Habe ich auch gemacht. Um zu sagen, ich bin nicht nur darauf angewiesen, alles das zu glauben, was mir irgendwelche Lehrer zu sagen, wie das Neue Testament zu interpretieren ist. Ich interpretiere es auch als Text mit Methoden der Textwissenschaft, Literaturwissenschaft und wie ein Historiker. Von daher gesehen kann ich über solche Sachen nur sagen, das hat mit Wissenschaft überhaupt nichts mehr zu tun, das, was Sie hier referiert haben. Und deshalb sage ich, also mir ist meine Zeit zu schade, um mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Das sind Leute, die wollen provozieren in Wirklichkeit oder wollen, dass man sich über sie den Schnabel zerreißt oder was auch immer. Da ist mir meine Lebenszeit zu schade. Ich könnte Ihnen auch die Argumente aus den gerade vorhin zitierten Pastoralbriefen bringen, wie man mit solchen Heretikern und Irrlehrern am besten nicht kommuniziert. Okay. Bitte.
Ich hätte eine etwas neuere Frage. Und zwar im letzten Jahrhundert sind die sogenannten Qumran-Rollen aufgetaucht, das Thomas-Evangelium. Ich musste mich nun im Religionsunterricht mehrmals damit auseinandersetzen. Und würde mich nun brennend interessieren, wie Ihre Meinung dazu ist, ob diese nun wirklich aus der Zeit Jesu stammen, aus dem Umfeld Jesu stammen und ob sie wirklich als apokryphe Schriften zu halten sind.
Sie haben da zwei Sachen durcheinander gemischt, die nichts miteinander zu tun haben. Thomas-Evangelium hat mit Qumran gar nichts zu tun. Qumran-Texte sind, denke mir, das sind die Spezialisten mittlerweile einer Meinung, vorchristlich. Ist eine spezielle, interessante Form des Judentums aus dem 2. 1. Jahrhundert vor Christus. Und zwar von einer jüdischen Gruppe, die sich in der beginnenden Makkabäerzeit vom normalen Judentum getrennt hat, weil für diese Leute der gute Jonathan aus den Makkabäerbrüdern, der letzte, sich unrechtmäßig als ein kleiner Priestersohn und Priester unrechtmäßig das Hohepriesteramt geschnappt hat. Da sagen sie, der Hohepriester ist illegal. Das heißt, die ganze Liturgie im Tempel in Jerusalem ist ungültig. Nicht nur nicht erlaubt, ich sage das mal nach katholischem Kirchenrecht, nicht nur nicht erlaubt, sondern auch ungültig. Das heißt, da spielen wir nicht mehr mit. Und sie sind dann auch aus diesem Grunde weg in die Wüste und. Das ist Qumran. In Qumran hat man auch keine christlichen Texte gefunden. Das gab man vor einigen Jahren, so aufregende Geschichten und vielleicht doch, sie haben 5 Buchstaben auf Griechisch, die vielleicht aus dem Markus-Evangelium sein könnten. Das ist vorbei. Also das ist ausdiskutiert, weg. Lassen wir Qumran weg. Ist eine spannende Sache. Qumran könnte sein, um das abzuschließen, dass man in den nächsten Jahren noch einige neuere Erkenntnisse hört, weil da könnte sich derzeit ein Paradigmenwechsel anbahnen in der Wissenschaft, weil Qumran wurde bisher fast nur von den Texten interpretiert. Und jetzt kommt seit einigen Jahren zunehmend die Frage dazu, wie ist es denn, wenn ich mal die Archäologen da drüber lasse? Es ist ja wahnsinnig viel ausgegraben worden, außerhalb von diesen Ruinen, sondern in diese eigentliche Siedlung. Kommt da vielleicht was Neues heraus? Ich glaube ja. Kann ich Ihnen aber noch nicht sagen, das ist noch nicht fix. Thomas-Evangelium. Thomas-Evangelium muss man nochmal aufpassen, es gibt zwei verschiedene Thomas-Evangelien. Das eine ist das Kindheitsevangelium nach Thomas, das meinen Sie wohl nicht. Das andere ist eine Sammlung von Jesus-Worten. Ich nehme an, dass Sie die meinen. Das Kindheitsevangelium ist 4. Jahrhundert. Das ist apokryph und spielt überhaupt keine Rolle. Das ist dieses ungezogene Jesus-Kind, was also den Spielkameraden, der ihn beim Herumrennen anrempelt, tot umfallen lässt oder so. Ist nicht fürchterlich sympathisch. Also das lassen wir auch weg. Das andere Thomas-Evangelium, das ist im Original koptisch, ist also in Ägypten gefunden worden. Und das wird jetzt unterschiedlich eingeschätzt von der Forschung. Es ist eine Sammlung von Jesusworten. Ich glaube, es kommt höchstens eine Geschichte oder sowas vor, eine kurze. Ansonsten nur Jesusworte. Dann sagt man, von der Form her ist es genau das, was die Login-Quelle offenbar war. Also gibt es Parallelen dazu von der Form. Zweitens gibt es mindestens zwei Drittel oder so von diesen ganzen Jesusworten, die alle, und Jesus sagte, sind die aneinander gehängt oder so, gibt es Parallelen in den Evangelien. Und da wird immer noch diskutiert, sind die gleich alt oder vielleicht in einzelnen Formulierungen älter, je nachdem, welchen Forscher Sie dazu lesen. Wenn Sie die Bibelübersetzung vom Klaus Berger, der ja hier auch kein Unbekannter ist in diesem Raum, wenn Sie die hernehmen, der hat das ganze Thomas-Evangelium neu übersetzt, in seiner Bibel dazugegeben, der meint, dass die sehr alt sind. Ich referiere Ihnen das so. Kann sein. Ja, also es bringt was, wenn Sie Jesus-Worte sich anschauen und nicht nur die dreifache Überlieferung bei den Synoptikern, sondern noch, wenn es das gibt, diesen Spruch aus dem Thomas-Evangelium dazunehmen, kann einem manchmal was helfen.
Herr Professor, jetzt sagten Sie ganz am Anfang, Sie seien Neutestamentler, gleichwohl doch nochmal eine Frage zum Alten Testament. Wenn man zum Beispiel die Habdank-Bibel liest oder irgendeine andere, wo vorher immer so Einleitungen vor den Büchern sind, dann merkt man so als Leser, als Nicht-Theologe, dass das alles total umstritten ist. Wann haben wir uns denn ungefähr so geeinigt, dass die jetzige Form zusammen betrachtet alles so ein Neues Testament ergibt?
Ja, das kann man so nicht sagen. Also, ja, okay. Mit diesem Brief vom Athanasius, mit dem ich Ihnen gesagt habe, hat sich die Kirche darauf geeinigt gehabt, die ja damals noch nicht in Katholen und Evangelien sich geteilt hatte. Das Problem entsteht neu dadurch, dass Martin Luther gesagt hat für das Alte Testament, für mich ist Heilige Schrift sind nur die Bücher, die im Original zur jüdischen Bibel dazugehören, also auf Hebräisch geschrieben sind. Da sagt die Kirche, das ist bei uns anders, seit alter Tradition die allerältesten alttestamentlichen Kanon ist, also 3. Jahrhundert oder schon vorher. Wir gehen auf den griechischen zurück, auf den Kanon, den jetzt, mache ich die Sache bewusst etwas komplizierter, den es immer noch in der Ostkirche gibt. Der hat nicht die berühmten, wie viel hat das Alte Testament? 46 Bücher? 45, 46? Kann man unterschiedlich zählen, davon abgesehen. Es ist wurscht. Also nicht nur die nach katholischer Auffassung dazugehören, sondern außerdem noch 7 mehr. Der Hauptpunkt, wenn Sie auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn Sie eine Bibel in die Hand nehmen und das Alte Testament vergleichen zwischen einer evangelischen und einer katholischen Alten Testament aus. Beim Neuen Testament kann es maximal die Reihenfolge sich verdreht haben. Der Zugehörigkeit zu den Büchern, das sagt die Kirche seit Trient fix, aber nach alter Tradition schon immer, es gehören zu unserer Heiligen Schrift des Alten Testamentes, außer den im Original auf Hebräisch geschriebenen, noch 7 weitere dazu. Die heißen nach katholischem Sprachgebrauch, es ist ein fürchterliches gewurschtelt in den Benennungen, sorry. Die heißen nach katholischem Sprachgebrauch deuterokanonisch, sind also kanonisch, aber an zweiter Stelle, und heißen nach dem Sprachgebrauch der evangelischen Kollegen und Mitchristen apokryph. Das, was nach katholischem Sprachgebrauch apokryph heißt, heißt, dass es nicht im Kanon steht. Das ist eine Riesenliste. Die heißen bei den evangelischen Kollegen pseudepigraphisch. Den Ausdruck gibt's katholisch auch und er meint dort was anders. Sorry. Es ist leider so. Also ab Martin Luther ist eine Teilung wieder passiert, weil Luther auf den hebräischen Urtext zurückgeht von diesen Büchern. Da fehlen diese sieben, die da sonst noch dazugehören. Ja? Also, was weiß ich was, zwei Makkabäerbücher, Weisheit, Judith und. Diese Geschichten. Jesus Sirach. Jesus Sirach wäre eine spannende Sache. Die Diskussion findet nicht statt. Jesus Sirach wäre deshalb eine spannende Sache, weil er für Martin Luther diese Schrift apokryph ist. In Wirklichkeit hat man seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und bei den Qumranfunden Fragmente von Jesus Sirach auf Hebräisch gefunden. Aber die Evangelien diskutieren das nicht, ob sie vielleicht ihren Kanon nach diesem Kanonkriterium von ihrem heiligen Martin Luther ändern müssten oder nicht. Da passiert keine Diskussion, das ist eine so heiße Kartoffel. Ah, das ist schön, da kannst du dich als Katholik mal zurücklehnen und sagen, na, freue ich mich, dass ihr so ein schönes Problem habt. Fragmente. Nein, in Qumran hat man, das war richtig, man hat in Qumran hebräische Fragmente gefunden. Ja, das war korrekt. Bitte.
Zu Anfang Ihres Vortrags haben Sie die Einheitsübersetzung kritisiert und angekündigt, dass die jetzt neu überarbeitet wird. Ja. Ich meine, es haben ja maßgebliche Leute daran mitgearbeitet, ja. Auch der jetzige Kardinal Schönborn. Ja. Überall in der Schönborn Kirche nicht. Werden also jetzt, nein, stimmt nicht. Okay, meine Informationen sind ja auch nicht die richtigen. Überall in der Kirche wird jetzt auch wieder was Neues rausgegeben. Von Ihnen höre ich jetzt, dass die Einheitsübersetzung erneuert wird. Ja. Das Gotteslob wird erneuert. Also ich habe den Eindruck, da sind verschiedene Leute, die sich als Schriftsteller betätigen, wie es ja auch in der Industrie der Fall ist. Wenn also eine neue Norm herauskommt, dann sind sofort von großen Industriebetrieben ein paar Leute dabei, eine neue Fassung als Gelbdruck herauszugeben.
Ja, also ich denke, das ist auch, die haben dann zum Teil die Meinung, dass sie Anrecht auf den Text haben. Das ist eine spannende Sache, den darf man nicht benutzen. Denke ich mir immer, hey, wo sind wir eigentlich? Haben die das geschrieben? Sie haben es gerade übersetzt. Die Sache ist eine ganz komplizierte Geschichte, also komplizierter als beim Gotteslob, was auch erscheint wird, was auch gerade revidiert wird. Deshalb komplizierter, weil der Werdeprozess bis zum endgültigen Druck, dass Sie das lesen können, der ist in Wirklichkeit so kompliziert. Das spielt sich jetzt genauso ab wie bei der Einheitsübersetzung, die Sie vielleicht vorliegen haben. Da weiß ich es, da war ich zum Stückerl weit als junger Assistent beteiligt. Das geht so, man lässt die einzelnen Bücher von Fachleuten übersetzen. Da sage ich nicht, dass das ein Mist oder schlecht ist. Kann man nicht sagen, weil den Text kennt in Wirklichkeit nur der Übersetzer. Die wurden gesammelt, diese Texte, und als erstes durch eine Kommission geschickt. Jeder, der Arbeiten von Kommissionen kennt, weiß, oi. In dieser Kommission saßen jetzt keine Kollegen, keine Neutestamentler oder Alttestamentler analog, sondern Germanisten, Liturgiker, keine Ahnung, bis hin zu einem Kirchenrechtler, von dem ich es weiß, dass er drin war. Warum auch immer. Was da an Verschlimmbesserungen passiert ist, kann man sich ein bisschen denken. Dann kommt die nächste Fassung, dass dieses Elaborat an die Zuständigen, an alle Bischöfe gegangen ist. Jetzt kann ich es von Salzburg erzählen, wie es weitergeht. Der damalige Salzburger Erzbischof hat gesagt, wozu habe ich denn einen Neutestamentler, der soll sich doch auskennen? Muss ich mir das selber anschauen? Nennt man Arbeit delegieren. Der Neutestamentler war damals mein Chef und hat gesagt, wofür habe ich eigentlich einen Assistenten? Der kleine Assistent in seinem Wahn hat gemeint, ich kann etwas bewirken, und setzt sich also 2 Wochen, das war die Deadline, hin, um schlimme Sachen anzustreichen und zu sagen, und, und. Völlig witzlos. Kein Mensch hat das gelesen, was ich da und so weiter. Da, woher ich das weiß, weil ich dann später, es kommt alles immer, da, also nachgetane Arbeit, 2-3 Jahre später, den Professor Otto Knoch kennengelernt habe auf Tagungen. Der war damals vom Bibelwerk her zuständig für die Gesamtredaktion von diesem ganzen Projekt, hat sämtliche Eingaben bearbeiten müssen und konnte als Schwabe wunderschön Witze erzählen, die in Wirklichkeit keine Witze, sondern Tatsachen waren. Ja? Und dann kommt der Brief von diesem Bischof und der hat mir ist die alte Übersetzung schon seit meiner Kindheit so lieb, die darf nicht geändert werden. Ja, was willst du machen? So entstehen solche Übersetzungen. Ja? Oder wenn die versucht hatten, im Alten Testament wörtlich zu übersetzen, ich weiß es deshalb zum Glück und kann es für ein Referat im September gut gebrauchen, wo so Sachen nochmal vorkommen. Also wörtlich übersetzen ist eine riskante Geschichte, weil da beschwert sich die Schwester Oberin von dem und dem, ich nehme mal als Beispiel Zisterzienserinnen, obwohl es wahrscheinlich Benediktinerinnen war, mit einem ganz bösen Brief, den der zuständige Bischof dann weitergegeben hat. Jetzt stellen Sie sich bitte vor, was uns heute Morgen im Chorgebet passiert ist. Da ließ die Schwester, keine Ahnung, Notburger Hildegundis oder sonst wie, im Tonus Rectus diese Geschichte aus dem ersten Buch Samuel vor, wo unser heiliger Patriarch David diesen seltsamen Schwur tut. Gott soll mir das und das antun, wenn nicht bis morgen Abend ich ausgerottet habe, alles, was an die Wand pisst. Stellen Sie sich bitte vor, im Schwesternchor im Tonus Rectus. Die Übersetzung wäre korrekt gewesen. Das können Frauen normalerweise nur schwierig. Ist völlig klar, dass das Männer sind. Also, jeden Mann, ganz klar. Die Einheitsübersetzung muss geändert werden, weil einen ordinären, können Sie sich einen ordinären David vorstellen? Ja, ich schon. Aber der Übersetzer nicht. Oder der Herr Bischof, oder wer auch immer. Ja? Das war außerdem ein Mafia-Häuptling. Das können Sie dort auch nachlesen. Ja? Der schickt zum armen Nabal nach der Sommerernte seine 3 Leute und sagt, was kriegt man denn, dass deinen Herden nichts passiert ist? Schutzgelderpressung, was denn sonst? Das ist David, bevor er König wurde. Aber was wollen Sie von einem rothaarigen, blauäugigen Juden in dieser Zeit? Was soll der werden, außer Räuberhauptmann? Na, König, ist eh ganz klar. Der war rothaarig. Das steht, dort, wo bei Ihnen in der Einheitsübersetzung blond steht, steht in meinem hebräischen Text rothaarig. Sorry. Sie verstehen, dass ich leicht angefressen bin auf diese Einheitsübersetzung, weil die haben die schönsten Gusto-Stücker wegnimmt. In Wirklichkeit ist die Bibel, wenn Sie sie einigermaßen wörtlich, also sowas von lebendig, weil da einfach erzählt wird, wie die Menschen sind. Und das muss man dann alles einwalzen, dass man, um Gottes Willen.
Erschreckt sich der Wert der Einheitsübersetzung auch auf die Jerusalemer Bibel?
Da muss man aufpassen, was man damit meint. Die allerälteste, sogenannte, die Ur-Jerusalemer Bibel, die das zum ersten Mal auf Deutsch diesen Namen bekam, ist von 3 Leuten gemacht worden, ist keine Einheitsübersetzung, sondern eine recht gute deutsche Übersetzung. Die ist mittlerweile wieder neu aufgelegt worden, glaube ich. Oder wenn Sie die alte noch irgendwo haben, ja, die ist hervorragend. Das war das hieß Jerusalemer wegen dieser speziellen Art von Fußnoten. Das hat dann, wie sagt man denn dazu, frecherweise, der Herder Verlag diesen Titel übernommen für den Text der Einheitsübersetzung mit Fußnoten. Den nennen die genauso Jerusalemer Bibel. Und das ist eine Frechheit, weil das ist dieser wunderschöne Text der Einheitsübersetzung. Meine Studenten müssen lernen, dass man die Einheitsübersetzung auf Deutsch mit Z schreibt, dann weiß man, wofür man sie benutzen kann.
Sagen Sie, ich hätte noch eine Frage zu der Symbolik der 4 Evangelisten. Ja. Sie werden ja immer und vor allen Dingen auch, wie Sie dazu gekommen sind und etwa in welcher Zeit diese Symbolik entstanden ist. Und jedes Mal, wenn ich dann in der Kirche bin und dann die Kanzeln betrachte und dann werfe ich die einzelnen Evangelisten doch durcheinander, wenn nicht der Name darunter steht.
Muss ich aufpassen, dass das nicht in einer Vorlesung ausartet. Der Zeitpunkt, wann das entstanden ist, kann man sich ausrechnen, wenigstens der frühestmögliche. Frühestmögliche Zeitpunkt ist Irenäus von Lyon, den ich vorhin zitiert hatte, weil ab da haben wir sicher den Kanon dieser vier Evangelien in dieser Reihenfolge. Erst ab dem Zeitpunkt kann ich die Symbole, die in der Offenbarung des Johannes vorkommen, so deuten. In der Offenbarung des Johannes steht im Kapitel 4, beim Blick in den Himmel, in den himmlischen Thronsaal, da stehen fürchterlich viele Bilder, weil er Gott nur als Farben beschreiben kann. Das ist eine aufregende Geschichte. Und vor dem Thron ist das gläserne Meer, heißt es dann, wie er zu dem Bild kam. Das hat mit Ihrer Frage nichts zu tun, ich muss es trotzdem sagen. Da bin ich draufgekommen, als ich vor 10 Jahren mit einer Gruppe von Freunden in Patmos war und es einmal geschafft hatte, zum Sonnenaufgang mich ans Meer zu setzen. Muss man früh aufstehen, für euch ist das kein Problem. Ich hatte es geschafft. Sonnenaufgang Meer. Das Meer war total ruhig. Und als die Sonne kam, hat es ausgeschaut, als wäre das Glas. Da habe ich gedacht, aha, das ist sein Bild. Gut. Und in der Mitte am Thron und um den Thron 4 himmlische Gestalten voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen und die zweite Gestalt war gleich einem Stier und die dritte Gestalt hatte ein Gesicht wie ein Mensch und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Das ist die Luther-Übersetzung. Die Einheitsübersetzung hat beim dritten, das ist wirklich wichtig, beim dritten, das dritte sah aus wie ein Mensch, also Tier. Nein, also merken Sie, weshalb ich mich ärgere. Da steht in meinem Text, hatte ein Gesicht wie, nicht sah aus wie. Gut, wo kommen die vier her? Die kommen in Wirklichkeit aus der Thronwagenvision aus dem Buch Ezechiel, der die auch schon ähnlich beschreibt. Sie gehen in Wirklichkeit religionsgeschichtlich noch weiter zurück, nämlich auf einen alten Vorstellungskreis bei den Babyloniern, die hier dieses Rad mit den Planeten anordnen, mit den Sternbildern anordnen, so wie sie das aus ihren persönlichen Horoskopen, die kein Mensch als Christ je kennt, trotzdem wissen, was damit gemeint ist. Ja? Das heißt, wenn Sie die nochmal anschauen, Löwe und Stier kommen auch in unseren Horoskopen noch vor. Ja? Ganz klar. Das dritte, deshalb ist die Übersetzung so wichtig, mit einem Gesicht wie ein Mensch wird in den antiken Darstellungen der Skorpion gezeigt. Immer. In den vorbiblischen, ganz alten Darstellungen des Tierkreiszeichen ist das Tier mit einem Menschengesicht ein Skorpion. Jetzt habe ich also Löwe, Stier, Skorpion. Der vierte wäre, Sie hängen jetzt am Text, wäre, wenn Sie die so aufzeichnen, dass die sich gegenüberstehen und der Kreuz ergeben, dass jeder seine zwei Nachbarn damit mitmeint, dann habe ich alle 12 gemeint. Wer kennt denn sich aus im Tierkreiszeichen? Was wäre denn der vierte? Spricht für Sie, dass Sie sich nicht auskennen. Ich weiß es auch nur, weil ich gescheite Bücher kenne, wo ich es nachschauen kann. Der Wassermann. Jetzt haben diese vier Viecher aber, außer dass sie den Tierkreiszeichen abbilden, noch eine andere Funktion. Die stehen nämlich gleichzeitig als Symbole für die vier Elemente. Und da braucht der Löwe ist, jetzt dürfen Sie mir helfen, alle, normalerweise kennen Sie, gibt's hier Leute, die irgendwie esoterisch sich so weit auskennen, dass man sich drüber lustig machen kann und deshalb weiß man das alles. Der Löwe ist ein Feuerzeichen, gell, wegen der Mähne und was auch immer. Man braucht ein Luftzeichen. Der Wassermann ist keines. Und deshalb wird der Wassermann durch den benachbarten Adler, der in den antiken Tierkreiszeichen da herumschwirrt, ersetzt. Aus spekulativen Gründen. Ich glaube, dass der Verfasser der Offenbarung des Johannes das schon nicht mehr weiß und der Ezechiel das auch nicht mehr gewusst hat. Aber religionswissenschaftlich kann man feststellen, wo das herkommt. Der Ezechiel sagt, diese Dinge, die euch für eure Horoskope so fürchterlich wichtig sind, das sind die Radeln vom Thron Gottes. Also, Entschuldigung, nicht mehr. Ja? Deshalb kann der sich überall hin und her bewegen. Und diese Vision übernimmt jetzt Offenbarung des Johannes, wie Ezechiel, und sagt, das sind die Thronwächter oder so auch immer, die dort herumstehen, die fahren jetzt nicht mehr durch die Gegend, die sind dort und helfen dort aus. Und jetzt kommt im Jahr 150 diese glorreiche Idee, das sind vielleicht die vier Evangelisten. Wie kann ich die jetzt identifizieren? Und da geht dieser Theologe, der auf die Idee kommt, her und sagt, das hat was mit den Anfängen der Evangelien jeweils zu tun. Das Markus-Evangelium beginnt damit, dass Johannes der Täufer in der Wüste auftritt wie ein brüllender Löwe. Ja, habe ich Markus Löw. Das ist also noch nicht Venedig, sondern noch Markus 1. Das Lukas-Evangelium beginnt damit, dass dort im Tempel der Zacharias auftritt als Priester im Tempel. Was tun die Priester im Tempel in Jerusalem zu der Zeit? Stiere opfern auch. Ich weiß, es ist weit hergeholt, es ist trotzdem wurscht. So wird argumentiert. Deshalb gehört der Lukas zum Stier. Das Matthäus-Evangelium beginnt mit einem Stammbaum Jesu. Ja, so und so viel mal 14 Generationen, dreimal 14 Generationen, Menschen, 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 Menschen. Also Matthäus wie ein Mensch. Dann bleibt als letztes noch übrig, was hat der Adler mit dem Johannesevangelium zu tun? Das Johannesevangelium beginnt mit einem theologischen Höhenflug, der Prolog. Sorry. Ja, so ist das argumentiert worden und entstanden. Okay. Bitte.
Diskussion nicht zurückführen, aber Sie haben sich so schön über die Einheitsübersetzung ergötzt. Was sagen Sie denn dann zur Bibel in gerechter Sprache?
Das Schlusswort.
Jetzt muss ich den guten Eindruck, den ich bei einigen von Ihnen offenbar hinterlassen habe, wieder komplett zertrümmern. Als die vor, wann denn, 3-4 Jahren erschienen ist, so in etwa, wurde ich ständig gefragt. Ich habe sie mir also anschauen müssen und habe dann gedacht, also bei allem, was recht ist, ich will mich ja nicht über die Bibel ärgern, also wann lese ich die eigentlich? Das war ganz ideal, Jahresanfang so ungefähr. Ich habe mich entschlossen in meiner, Sie hören, dass ich aus Mainz gebürtig bin, gell? In meiner Faschingsbegeisterung in der Fasnachtszeit, in der Mittagspause jeweils eine halbe Stunde zu lesen. Einmal habe ich es geschafft, dass ich vor Schreien vom Sessel gefallen bin. Muss ich weitererzählen? Bitte? Dann hat mir es leid getan, dass zwar alle möglichen Typen, die dort vorkommen, mit männlichen und weiblichen Formen versehen wurde, nur der arme Teufel nicht, der darf nicht weiblich sein, der ist männlich. Das ist gemein in Wirklichkeit. Aber nein, ernsthaft, wenn ich also bei den 10 Geboten die Formulierung lese, verletze keine Lebenspartnerschaft, dann weiß ich, wer das übersetzt hat, aber das ist nicht mehr das Wort Gottes. Also, das ist eine völlig freie Interpretation, da gibt es viele, die sich als Bibelübersetzungen nennen und verkaufen, und da gehört das für mich dazu. Also da, es gibt, um von diesen Sachen wegzukommen, es gibt 2, 3 brauchbare. Für mich am brauchbarsten für das Alte Testament, wenn Sie sich jetzt vielleicht wundern, ist die von Martin Buber, wer die kennt. Das ist ein völlig expressionistisches Deutsch mit wahnsinnig vielen Neuschöpfungen, der hat es geschafft, die ganzen hebräischen Begriffe, die auf eine Wurzel zurückzugehen, auch im Deutschen mit einer Wortwurzel zu übersetzen. Und wenn es das Wort noch nicht gab, hat er eins gemacht draus. Wenn man ein bisschen Hebräisch kann und wenn man ein Gespür für Deutsch hat, dann kann man die zum privaten Lesen benutzen. Ansonsten sage ich auch den Studenten, die immer wieder so fragen, was sollte man denn? Für mich ist eine sehr gute Übersetzung, wie gesagt, die revidierte Luther. Die Elberfelder ist besser, sie ist noch wörtlicher. diese evangelische Übersetzung. Die Züricher ist etwa so gut wie die Luther-Übersetzung, also auch sehr brauchbar. Im katholischen Bereich gibt es fürs Neue Testament als sehr wörtliche Übersetzung das sogenannte Münchner Neue Testament. Das ist eine Studienübersetzung für Studenten, lässt sich sonst überhaupt nicht benutzen, aber dafür ist es auch brauchbar. Ja, man muss dazu sagen, wofür. Ich mache für meine Studenten, für meine ganzen Exegese-Vorlesungen eine eigene Übersetzung jeweils und sage immer, benutzt das bitte zum Lernen, ist okay, aber nie in der Liturgie. Von mir aus in Bibelrunden oder sonst was. Man muss wissen, welcher Text wohin gehört. Also das sollte man auch aufpassen. Der Pater Placidus wollte noch was sagen oder sollte noch was sagen oder wie oder nicht oder doch? Das hat der Pater Pirmin schon gemacht. Okay.
Ja, lieber Herr Professor, vieles hat mich an die Vorlesung in Heiligenkreuz noch erinnert. Wie entstand die Bibel, wie entstand der Kanon? Man hätte auch sagen können, wie entstand die Einheitsübersetzung? Ja, wir danken sehr für diesen sehr, sehr anschaulichen Vortrag. Ich bin im ersten Mal im Auditorium dabei und ich freue mich, dass Sie wirklich so gut mitgemacht haben und so viele interessante Fragen gestellt haben, was das unglaublich lebendig gemacht hat. Und ich darf Ihnen jetzt einen guten Tropfen überreichen. Der kommt aus dem Klosterladen von Stiepel und sagt ganz herzlich vergelt's Gott für Ihr Kommen und für Ihr Referat. Ich darf jetzt noch zum nächsten Vortrag im Auditorium einladen. Das ist der Dienstag, der 19. Juli, 20 Uhr. Es kommt Monsignore Professor Dr. Michael Kunzler, Professor für Liturgiewissenschaft an der Uni in Paderborn. Thema: die Liturgie der Ostkirche. Die Liturgie der Ostkirche. Ferner darf ich zur Monatswallfahrt am 11. Juli einladen, wo Pater Beda sein Priesterjubiläum, sein 40. Priesterjubiläum feiern wir zusammen mit Abt Maximilian. Dann möchte ich einladen zur Priesterweihe von Pater Placidus Beilicke am 17. Juli, Sonntag, 17. Juli, 15 Uhr, ein großes Fest bei uns, kommt Bischof Franz Josef Overbeck und weiht Pater Placidus zum Priester. Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen Abend. Danke fürs Kommen. Gottes Segen. Alles Gute. Mhm.